ARD. SWR Kultur. Forum. Gesundheitsdaten digital. Was bringt die elektronische Patientenakte? Schluss mit Doppeldiagnosen, unnötigen Behandlungen und Zettelwirtschaft. Mit der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, wird es möglich, medizinische Informationen digital auszutauschen. Schnell, effizient. Dort werden Medikamentenverordnungen, Röntgenbilder, Blutzuckerwerte oder Allergien hinterlegt. Seit dem 1. dieses Monats ist die Nutzung der EPA verpflichtend, vorausgesetzt, der Patient hat nicht widersprochen. Wie sicher ist die elektronische Akte? Welche Vorteile hat sie für Patienten und Ärzteschaft? Und an welchen Stellen hakt es noch? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Marion Theiss und mit diesen Gästen. Dr. Peter Grieble, er leitet die Abteilung Versicherung, Pflegegesundheit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer Krankenkasse in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und mit Dr. Karin von Mücke, sie ist Fachärztin für Innere Medizin und betreibt eine Hausarztpraxis in München. Das größte IT-Projekt Deutschlands ist gestartet. Meine Patienten staunen sich bis auf die Straße, das hat mir ein Hausarzt aus Rheinland-Pfalz letzte Woche geschrieben. Total bis Teilausfall des EPA-Betriebssystems. Wie läuft es denn in Ihrer Praxis, Frau Dr. Mücke?
Also bei uns staunen sich die Patienten zurzeit auch bis auf die Straße, weil das Quartalsanfang ist vom 4. Quartal und viele Erkältete sind. Wir hatten Wiesen, das ist der Klassiker danach. Ja, wir haben auch immer wieder technische Probleme und ich muss ehrlich gestehen, ich habe die letzten Tage keine einzige EPA geöffnet, weil ich gar keine Zeit dazu hatte. Wir benutzen die EPA schon länger, aber im Moment stehen einfach andere Dinge im Vordergrund. Also die EPA wird ja auch nicht bei jedem erkälteten Patienten geöffnet, sondern anlassbezogen.
Also da kommen bei Ihnen gerade mehrere Sachen zusammen. Die elektronische Patientenakte kann Leben retten, sagte kürzlich der Intensivmediziner Christian Karagiannidis im SWR. Herr Grieble, kann das nicht auch ein Notfallpass mit den wichtigsten Angaben zu Blutgruppe, Allergien, Vorerkrankungen und so weiter?
Ja, also das alleine wäre sicher nicht die Begründung für die EPA. Die EPA kann zumindest in der Ausbaustufe, wenn irgendwann mal diese EPA nicht wie jetzt eine leere Akte ist, sondern tatsächlich vieles und Bedarfsgerechtes an Gesundheitsinformationen dort drin ist, sicherlich viel Gutes tun, und zwar dann Gutes tun, wenn es dem Bedarf entspricht. Und da werden wir sicher noch drauf zurückkommen. Da gab es eben in diesem Projekt etliches, was nicht dem Bedarf von Verbrauchern entspricht. Von manchen Verbrauchern sicher, aber nicht von allen. Und das ist natürlich ein Plädoyer von Verbraucherseite, dass der Bedarf von Verbrauchern im Vordergrund steht. Und das bedeutet sicherlich, dass Leben gerettet werden kann, dass man aber für viele Verbraucher auch noch weitergehend überlegen hätte sollen und jetzt überlegen soll, dass eben so eine EPA verbrauchergerecht gestaltet ist.
Aber im Grunde brauchen wir sie schon unbedingt, meinen Sie?
Die EPA kann sicherlich einen sinnvollen Beitrag leisten. Das heißt natürlich nicht, dass über andere Wege nicht ähnliche Möglichkeiten auch geboten werden hätten können. Ich erinnere zum Beispiel an die Versichertenkarte, die seit vielen Jahren einen Chip hat mit der Möglichkeit, da Notfalldatensätze drauf zu speichern. Das hat kaum jemand gemacht, aber diesen Weg wollte man aus welchen Gründen auch immer nicht gehen. Man wollte den Weg der EPA gehen und das bedeutet, es gibt viel verschüttete Milch, wo man vielleicht noch drauf zurückkommt, was nicht verbrauchergerecht lief, aber das ist verschüttete Milch. Jetzt muss man gucken, dass diese EPA tatsächlich im Sinne von Verbrauchern auch genutzt, zumindest für die Verbraucher genutzt werden, für die da entsprechenden Bedarf besteht.
Ich würde gern auch was dazu sagen, und zwar Leben retten tun immer noch wir Ärzte, Pflegepersonal und so weiter. Die EPA rettet keine Leben. Also das ist so ein Slogan, das stört mich eigentlich. Also die EPA ist im Moment, wie gesagt, wie der Herr Grieble gesagt hat, leer und im Moment rettet sie gar nichts. Und ich war selber lange auf der Intensivstation und wenn ein Notfall kommt, dann schaut man nicht in irgendeine EPA, da haben wir gar keine Zeit dazu. Notfälle gehen nach einem bestimmten Schema, die werden abgearbeitet und erst wenn das alles erledigt ist, wenn der Kreislauf stabilisiert ist, wenn der Patient versorgt ist, dann kann man in die EPA reinschauen. Aber alles Notärzte zum Beispiel haben gar keinen Zugriff auf die EPA, weil das technisch gar nicht geht. Also da werden Versprechungen gemacht, das sind so Sprüche, das ist einfach nicht realistisch.
Wir diskutieren gleich über die Details, wenn wir die Frau Kleis in der Runde eingeführt haben hier. Im Januar haben ja alle gesetzlich Versicherten in Deutschland automatisch eine elektronische Patientenakte von ihrer Krankenkasse bekommen. Seit letzter Woche sind die Ärzte, Therapeuten und Krankenhäuser verpflichtet, sie zu nutzen. Viele Versicherte haben aber bisher davon nichts oder so gut wie nichts gemerkt. Wie kann das sein, Frau Kleis?
Ja, also fast alle Versicherten haben die Patientenakte bekommen. Wir hatten eine relativ geringe Quote von knapp 6% Versicherte, die das abgelehnt haben. Für uns ist die EPA ein Startpunkt, um hier die Vorteile von Digitalisierung künftig besser im Gesundheitssystem nutzen zu können. Das funktioniert natürlich erst dann, wenn sie wirklich auch mit Leben gefüllt wird und so genutzt wird, dass sowohl ja die Behandler einen Vorteil darin erkennen können, indem sie halt Informationen bekommen, die sie sonst nicht so schnell oder nicht vollständig gehabt hätten, wie zum Beispiel, wenn es um Verordnungsdaten geht. Aber es ist auch ein Vorteil für die Patienten, die auch aktiv sich mit den Inhalten beschäftigen und die ihre Unterlagen da alle an einer Stelle zusammen haben und nicht immer wieder von vorne anfangen müssen, ihre Krankengeschichte zu erzählen beziehungsweise ihre Akten für sich aufzubewahren.
Frau Kleis, nach einer CW-Umfrage wissen zwar 78% der Befragten, dass es die Akte gibt. Die Mehrheit fühlt sich aber schlecht informiert. Wäre das nicht Pflicht gewesen der Krankenkassen?
Also das ist unsere Pflicht und der sind wir auch nachgekommen. Aber das ist natürlich nicht mit einer einmaligen Anschreibenaktion getan, sondern das bedarf einer kontinuierlichen Information. Natürlich haben alle Beteiligten ein Schreiben bekommen, dass sie eine elektronische Patientenakte erhalten. Es gibt umfassende Angebote, sowohl was die Homepage betrifft, was persönliche Beratung betrifft. Aber das tun Patienten natürlich erst dann, wenn sie sich einen Nutzen davon versprechen. Und ich glaube, das wird in dem Moment wachsen, wo sie auch Daten haben, Laborwerte, sonstige Untersuchungsergebnisse, wo sie wissen, die sind da gespeichert, da kann ich auch zurückgreifen, wo sie persönlich auch einen Nutzen von haben.
Lassen Sie uns erstmal ein paar ganz grundsätzliche Dinge zur elektronischen Patientenakte klären. Also was ist diese EPA in der Theorie?
Also diese EPA auch in der Praxis ist angelegt auf einem Server. Das ist praktisch wie ein digitaler Ordner, den die meisten Menschen, ich vereinfache es jetzt mal, ein digitaler Ordner, den die meisten Menschen auch kennen, wenn sie irgendwas ablegen, der ist verschlüsselt. Und auf diese Akte können die Behandler, also im Moment die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Krankenhäuser zugreifen. Die halten natürlich auch entsprechend die Infrastruktur dazu aufbauen mussten, auch legitimiert sein müssen. Zugreifen können sie in dem Moment, wo der Patient in die Arztpraxis kommt und die Versichertenkarte, die Gesundheitskarte eingesteckt wird.
Aha. Und was kann die EPA, zumindest was sollte sie können in der Theorie?
Erstens mal können die Verordnungsdaten für die elektronischen Arzneimittelverordnungen, die sind dort enthalten, die sind dort hinterlegt. Es gibt ja neben den Standardinformationen, die dort hinterlegt werden, auch Möglichkeiten der Krankenkassen, zusätzliche Services anzubieten. Zum Beispiel kann bei uns ein Patient eine Wechselwirkungsanalyse für seine Arzneimittel sich selber auch anschauen. Die EPA beinhaltet, so sie denn sukzessive gefüllt wird, die entsprechenden medizinischen Daten, Arztberichte, Untersuchungsergebnisse, alles das, was relevant ist für künftige Behandlungen, damit auch zurückgegriffen werden kann auf Vorerkrankungen oder Arzneimittel, die halt schon genommen werden oder verordnet wurden, vielleicht auch von anderen Ärzten, wo der einzelne Arzt in dem Moment gar nichts von weiß.
Was kann denn die EPA ganz grundsätzlich nicht? Ich habe kürzlich gelernt, dass zum Beispiel man weiter seine Überweisungen, die einen von einem Arzt zum anderen schicken, nicht über die EPA kriegt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das kann sie noch nicht. Das wäre aus unserer Sicht ein Element für die Zukunft, was halt weiterentwickelt werden müssen. Weitere Services sind geplant und sollen auch entwickelt werden.
Frau von Mücke, Sie beschäftigen sich auch schon sehr lange mit der EPA. Sie nutzen sie auch schon eine ganze Weile. Wer benutzt und befüllt sie denn?
Also wir sind verpflichtet, Befunde hochzuladen. Also Sie müssen sich die EPA vorstellen wie einen digitalen Ordner. Und das sieht aus wie ein E-Mail-Postfach, wobei keine Betreffzeilen sind. Also ich sehe praktisch eine Liste von verschiedenen Dokumenten. Ich habe auch keine Suchfunktion. Und kommt halt ein Dokument unter dem anderen, wird halt chronologisch aufgelistet. Es soll mal eine Suchfunktion geben, die ist aber noch nicht vorhanden. Also das heißt, die Auffindung der Dokumente ist noch nicht so, wie man sich das wünschen würde. Also wir stellen Dokumente ein, wir können Arztbriefe einstellen, wir können Laborbefunde einstellen. Dazu muss ich sie aber erstmal in PDFs umwandeln, was sehr kompliziert ist. Also die technische Umsetzung ist noch deutlich verbesserungsbedürftig.
Also Sie als Ärztin dürfen da natürlich ran, als Hausärztin. Wer darf noch ran und reinschreiben?
Schreibend dürfen eigentlich nur die Ärzte und die Krankenhäuser, lesend, also Ärzte und Krankenhäuser haben 90 Tage Zugriff, wenn der Patient nichts anderes eingestellt hat, nachdem die Karte gesteckt wird. Die Apotheken haben 3 Tage Zugriff und wer zum Beispiel keinen Zugriff hat, ist zum Beispiel der Betriebsarzt. Der darf da nur reinschauen, wenn der Patient ausdrücklich zustimmt, wenn der Betriebsarzt fragt. Aha. Und wer auch keinen Zugriff hat, das ist im Moment die Krankenkasse, also die Akte liegt auch nicht bei der Krankenkasse, sondern die wird auf Servern von großen Konzernen wie IBM gehostet. Also es liegt nicht bei der Krankenkasse. Und die Krankenkassen würden, glaube ich, ganz gerne reinschauen, um die Patienten vielleicht auch beraten zu können. Aber es ist im Moment noch nicht vorgesehen.
Und mein Physiotherapeut darf auch nicht reinschauen?
Noch nicht, aber das ist tatsächlich vorgesehen. Also, dass Physiotherapeuten, auch ambulante Pflegedienste, dass die reinschauen, aber nichts reinschreiben, ja.
Herr Krieble, Sie haben ja in Ihrer Verbraucherzentrale auch die Menschen informiert über die EPA, also zusätzlich oder neben den Krankenkassen auch. Die Patienten, das haben wir schon gesagt, entscheidet, was in ihrer elektronischen Akte steht und wer darauf Zugriff hat. Wie tun Sie das genau?
Ja, also ich glaube, man muss feststellen, dass es in Bezug auf dieses doch sehr wichtige, auch aus Sicht der Verbraucherprojekt, eine ziemlich große Zweiteilung gibt. Das sind einmal die sehr interessierten Verbraucher und dann eben Verbraucher, die unter Umständen die Informationsmaterialien der Krankenkassen, die zum Teil ja auch mehr oder weniger lieblos daherkamen, einfach nur abgelegt haben, vielleicht gar nicht registriert haben. Ich finde, eine Anzahl von 4-7% der Bevölkerung, die gesagt haben, so eine EPA möchte ich nicht, ich widerspreche, doch relativ bemerkenswert. Das ist doch recht viel. Zumal ja das, auf was von der Begrifflichkeit häufig zu hören war, EPA für alle, eben doch hinkt. Oder man kann auch sagen, falsch ist. Es ist nur eine Patientenakte für gesetzlich Krankenversicherte, die, wenn sie es nicht haben wollen, eben auch widersprechen mussten oder müssen. Und das ist etwas, was ein grundlegendes Verbraucherrecht ist, dass ich nicht etwas bekomme, was ich nicht will. Ich bekomme erstmal so eine EPA, da steht dann einiges drin, oder muss halt widersprechen. Das ist das eine. Das zweite ist, was auch viele Verbraucher nicht wussten, 2021 schon gab es die EPA, und zwar dann, wenn ich als Verbraucher mich an meine Kasse gewandt hab, und dann hat die Krankenkasse mir so eine EPA schon einrichten müssen. Und das waren immerhin 1,5-2 Millionen Verbraucher, die gesagt haben, ja, das will ich, und da war das bedarfsgerecht. Alle anderen Verbraucher haben sehr häufig, das ist das, was wir in unseren Beratungen, viele Vorträge, die wir machen, erkennen, da ist vieles an Informationen, rudimentär vielleicht vorhanden, vor allem aber bedarf es häufig einer Mithilfe zum Abwägen, Vorteile, Nachteile. Und das fehlt eben durchaus in vielen Fällen. Und das ist nicht etwas, leider ist die Struktur jetzt so, wie sie ist, dass der Verbraucher sich mit aller Gewalt umschauen muss, wie kann ich mir irgendwo Informationen holen. Das ist übergestülpt. Man muss sich überlegen, möchte ich oder möchte ich nicht. Und es ist ganz klar, wenn ich mich nicht rege, dann habe ich die EPA, die wird befüllt. Und es ist eben genau so, dass viele Praxen, Krankenhäuser, Apotheker dann eben meine EPA die jetzt noch leer ist, aber irgendwann mal werden da vielleicht auch Dinge drinstehen, die nicht jeder wissen muss, lesen können. Und das ist momentan eben so geregelt, dass das nicht nur der Arzt ist, sondern eben die ganze Praxis mit allen Beschäftigten der Praxis, die in diese EPA reinschauen können. Also das ist durchaus etwas, was man in der Ganzheit gut sich überlegen muss und dann eben auch informiert entscheiden soll, ist das was für mich oder nicht.
Aber ich kann jetzt auch noch sagen, ich will da nicht mitmachen.
Das kann ich jetzt machen. Wenn ich das früher gesagt habe, als es eingerichtet wurde, dann habe ich gar keine EPA erst bekommen. Jetzt, wenn für mich eine EPA eingerichtet wurde, dann kann ich auch widersprechen. Dann wird eben alles gelöscht, was da drin ist. Und dann wird auch zukünftig da natürlich nichts mehr eingespeist.
Das ist aber gar nicht so einfach, ne? Weil ich brauche vorher eine PIN-Nummer, die ich mir bei meiner Krankenkasse anfordern muss. Und dann wird meine Identität geprüft und dann kann ich überhaupt erst ran und dann geht das nur über eine App. Richtig?
Die EPA einzurichten, genau über die App, das ist wirklich etwas, wo eine gewisse Affinität zu solchen technischen Dingen ganz nützlich ist, um es vorsichtig auszudrücken. Es gibt extra eingerichtete Ombudsstellen bei den Krankenkassen, die in solchen Fällen helfen, wo ich mich hinwenden kann, wo ich sage, übernimmt für mich den Widerspruch, das ist möglich, aber das ist relativ aufwendig. Und, Sie haben es völlig richtig angesprochen, um überhaupt zu sehen, was wird eingespeist, wer speist ein, wie dramatisch ist das, ist es natürlich schon ganz geschickt, wenn ich erst mal so eine EPA habe und die EPA selber mir gedacht ist, dass man die über das Smartphone nutzt, ob das sinnvoll ist und ob nicht lieber die Desktop-Lösung besser gewesen wäre, wenn ich da jetzt irgendwie Röntgenbildern auf dem Smartphone angucken möchte, okay. Aber ich nutze die über das Smartphone, so die Idee, ich brauche eine App und diese App zu bekommen auf meinem Smartphone, das ist nicht ganz einfach, da gibt es etliche Hürden, die als Sicherheitskomponent vielleicht auch ganz sinnvoll sind, aber ich muss das alles durchlaufen, um dann eben entweder selber zu widerrufen oder halt dann eben über die Ombudsstelle zu gehen.
Darf ich das sogar sagen? Also man kann auch ohne die EPA einzurichten der EPA widersprechen. Das geht formlos. Man kann auch anrufen bei der Krankenkasse und man braucht die EPA gar nicht einzurichten, um ihr widersprechen zu können.
Mhm. Gerät aber um zu mir wissen das natürlich, wie gut meine EPA ist oder ob das was genau, für mich ist, ist es natürlich anschauen. Schon ziemlich
richtig.
Sinnvoll.
Aber man muss gucken, sie nicht anschauen.
Aus medizinischer Sicht, wenn ich die EPA nicht nutze, könnte mir das zum Nachteil geraten, fällt Ihnen da ein Fall ein?
Also ich denke, Patienten, die die EPA nicht nutzen, die dürfen dadurch keine Nachteile haben. Allerdings können sie auch nicht von Vorteilen profitieren, die durch die EPA entstehen können. Also wir wissen häufig aus verschiedenen Projekten, dass gerade das Thema Verordnungen von Arzneimitteln häufig eben nicht transparent ist für die Behandler alle untereinander und dass es gut ist, in der EPA einen Ort zu haben, wo alle verordneten Arzneimittel sind. Wenn ich natürlich keine EPA habe, habe ich so keinen gemeinsamen Speicherort an der Stelle. Mhm. Also Nachteile jetzt im Sinne von, ich habe irgendeine Behandlung, die mir nicht zur Verfügung steht, die fällt mir jetzt nicht ein, aber natürlich, wenn ich keinen Ort habe, wo alle Daten gesammelt sind, dann kann ich auch nicht davon profitieren, dass sie alle da sind.
Wenn die grundsätzliche Verantwortung für die Gesundheitsdaten bei den Patientinnen und bei den Patienten liegt, ist das ja vielleicht mal eine gute Sache in erster Linie. Trotzdem frage ich mich, was passiert mit psychisch kranken Menschen, mit Menschen, die kein Smartphone haben, mit Menschen, die gar nicht in der Lage sind, das zu verwalten?
Es gibt die Möglichkeit, eine Vertreterregelung einzubinden, wenn es um Kinder geht, wenn es um Menschen geht, die halt auch Unterstützung möchten, wenn sie technisch nicht so affin sind oder wenn sie auch selber nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selber zu managen, kann man Vertretungen einrichten, dass Menschen, denen man vertraut, denen man diese Dinge überlässt, berechtigt hier für einen die Zugriffe oder die EPA zu steuern oder zu verwalten.
Mhm. Gesundheitsdaten, Sie haben das, glaube ich, vorhin schon kurz angesprochen, Herr Grieble, sind ja eine heikle Sache. Wie sicher sind denn meine Daten?
Ja, das ist die eine Billion-Dollar-Frage. Ist für die Abwägung, kann die EPA was für mich sein? aus meiner Sicht mit das Entscheidende. Und es wird auf dieser Welt niemand geben können, der die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Hacker, ein Hackerkollektiv auf diesen großen Datenschatz zugreifen kann, niemand eine Wahrscheinlichkeit berechnen, 1 Promille oder 1% in 10 Jahren. Grundsätzlich gibt es natürlich keine 100% Sicherheit. Und damit wird je nach Verbraucher auch das Risiko unterschiedlich bewertet werden. Wenn ich dramatische Krankheiten habe, wo ich unter keinen Umständen möchte, dass jemand anders da Kenntnis davon hat, ist es natürlich anders, als wenn das Dramatischste vielleicht der gebrochene kleine Finger ist. Das ist sicherlich sehr ordentlich, was da an technischen Gegebenheiten da ist. Ich bin kein Techniker, aber es klingt jedenfalls sehr sicherheitsorientiert. Auf der anderen Seite wird man sagen müssen, schon vor etlichen Wochen hat der Chaos Computer Club gezeigt, dass man da einen Hackerangriff erfolgreich durchführen kann. Also es gibt ein Datenschutzrisiko. Man wird sicherlich auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass wenn so viele Daten an einem Ort, es ist nicht unbedingt ein Server, aber grundsätzlich ein Ort, gespeichert sind, dass das natürlich allerlei Hackerkollektive und andere Illegalen geradezu magisch anziehen wird. Wer da hereinkommt, der hat natürlich wirklich ja, sehr viel illegal kriminelle Möglichkeiten.
Ich glaube, dass die ein hohes Sicherheitsniveau hat, die EPA, da wird sicher viel getan. Aber wie schon gesagt wurde, also es gab Datenschutzlücken und ob die jetzt alle geschlossen sind, das weiß, kann ich nicht beurteilen. Es wurde das Sicherheitsniveau runtergesetzt, der EPA. Das hat also der Professor Kelber, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte, ja auch kritisiert. Der Patient muss keine PIN mehr eingeben, wie es ursprünglich mal angedacht war, nur die Karte in der Praxis stecken. Also das heißt, wenn ich eine Karte finde, kann ich theoretisch in eine Praxis gehen und man guckt nicht unbedingt drauf, was da für ein Bild ist und kann sagen, ach, können Sie mir mal die letzten Befunde ausdrucken? Also theoretisch ja. Die Daten gehen in ein Forschungsdatenzentrum, automatisch fließen die da rein und Konzerne wie Google, Meta und OpenAI haben ja schon Interesse an den Daten angemeldet. Der Herr Lauterbach hat mit denen ja bereits Gespräche geführt. Und man muss sagen, also sobald die Daten meine Praxis verlassen haben, kann ich keine Verantwortung mehr dafür übernehmen. Und wenn da irgendwas mit den Daten geschieht, weiß kein Mensch, wo die Lücke war. Und ein kleines Beispiel vielleicht noch, wenn ich jetzt auf dem Dorf wohne und ich bin ein Mann und habe eine Erektionsstörung und bin in der Apotheke und stecke da die Karte und wie schon gesagt wurde, alle Apothekenmitarbeiterinnen können da reinschauen, dann sehen die alle, aha, der Herr hat eine Erektionsstörung oder so. Also man muss halt überlegen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass man nicht nur die Akte komplett entweder ablehnen kann oder zustimmen kann, sondern dass man sehr differenziert auch die Akte steuern kann. Und das ist leider auch von den Kassen nicht richtig gut kommuniziert worden. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass die Diagnose drin Liste drin ist oder ich möchte nicht, dass die Medikationsliste drin ist, weil daraus erkenne ich ja, welche Krankheiten ein Mensch hat. Also wenn der HIV-Medikamente nimmt, da brauche ich die Diagnose nicht, da sehe ich das Medikament und weiß, der hat HIV. Also man kann die Akte ganz gut steuern, wenn man weiß, was man machen muss. Und diese Information ist leider den Patienten nicht nahegebracht worden. Und wir in den Praxen haben erstens gar nicht die Aufgabe, darüber aufzuklären und zweitens vor allen Dingen gar nicht die Zeit. Also ich rede mit den Patienten drüber und das sollten eigentlich die Kassen machen. Und die Informationsbriefe, die waren ungefähr so, sie müssen sich um nichts kümmern. Von der TK stand drin, nie wieder das gelbe Impfheft suchen. Es gibt aber keinen elektronischen Impfpass und solche Geschichten. Also da brauchen wir Ehrlichkeit, da brauchen wir noch viel Zeit und eine faire Information der Versicherten, dass die auch wissen, was kann ich denn mit der Akte machen, wie kann ich mich da mit beschäftigen, kann ich da gezielt widersprechen bestimmten Dingen, wenn ich sie nutzen will, aber nicht komplett, sondern nur teilweise, was nützt mir denn von der Akte? Und das hätte ich mir gewünscht, dass das besser gelaufen wäre oder vielleicht in Zukunft noch besser läuft.
Ich glaube, das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Also diese Erstanschreiben, die waren natürlich überhaupt nicht geeignet, um sämtliche Funktionalitäten und Möglichkeiten in der elektronischen Patientenakte zu erklären. Deswegen gab es da auch zahlreiche Hinweise darauf, wo weiterführende Materialien sind, beziehungsweise es steht auch immer das Angebot für ein persönliches Gespräch in den Geschäftsstellen oder auch telefonisch in der Beratung. Es sind die Ombudsstellen eingerichtet. Ich gebe Ihnen völlig recht, man muss sich damit beschäftigen. beschäftigen. Mhm. Ich kann auch eine sehr komplexe Erkrankung haben, wo ich froh bin, dass ich nicht bei jedem mitbeteiligten Behandler neu erklären muss, was mein Problem ist, sondern der wirklich auch auf die Vorgeschichte der Behandlung zurückgreifen kann. Also ich gebe Ihnen, wenn es um die Sicherheit geht, recht. Es gibt keine 100% Sicherheit. Wir haben eine sehr hohe Sicherheitslevel, aber das ist natürlich ein Thema, was auch kontinuierlich weiterentwickelt werden muss, so wie auch die Möglichkeiten weiterentwickelt werden, auch Dinge mit Daten zu tun, die nicht geeignet sind zur Verbesserung der Behandlung. Und vielleicht noch einen Hinweis zu den Forschungsmöglichkeiten. Auch da, erstens, es sollen anonymisierte Daten nutzbar gemacht werden können. Also da ist nicht mehr darauf zurückzuschließen, dass das jetzt meine Daten sind oder von Patientendaten sind. Und auch da haben natürlich die Patienten oder die Versicherten die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Also auch das ist kein Punkt, dem man ausgeliefert ist. Auch das kann man unterbinden.
Ich würde zum Thema Sicht vielleicht ganz kurz noch.
Ja, ganz kurz.
Also das ist mir schon ein ganz wichtiger Punkt. Wenn schon Verbrauchern die EPAM, also den gesetzlich Krankversicherten, nicht allen Verbrauchern, den gesetzlich Krankversicherten, mehr oder weniger übergestülpt wurden, dann kann ich nicht sehen, dass sie auch noch eine Hohlschuld an Informationen haben, sondern die Informationen, die müssen umfassend und in die Tiefe gehend sein. Das ist eine Bringschuld, die eben in diesem Fall die Kassen eben auch vom Gesetzgeber an die Kassen weitergereicht haben. Und wenn erkannt wird, dass Verbraucher die Informationen, die teils ja 40 Seiten umfasst haben, nicht wirklich erfassen konnten, vielleicht einfach weggeworfen haben oder es nur ein Mail war, dann muss da was von Kassenseite kommen, denn das ist etwas wirklich Verbraucherrelevantes, die EPA. Und es ist ja durchaus so, dass diese Forschungszweckschiene, es sind pseudo-anonymisierte Daten, das heißt, also es kann rückgerechnet werden. Und wichtig, weil viele Verbraucher das nicht wissen, wenn ich mich nicht rege, dann werden eben diese Daten, wenn die irgendwann mal in der EPA drin sind, tatsächlich an die Forschungsunternehmen, auch Pharmaunternehmen sind forschende Organisationen, durchaus weitergegeben. Und da muss ich mich tatsächlich regen, wenn ich das nicht möchte, sonst wird das ganz automatisch passieren.
Ich möchte gerne zum Thema Sicherheit noch eine Frage stellen. Kann der Staat auf die Daten zugreifen oder der Arbeitgeber?
Nein, nein. Es gibt, ja.
Praktisch.
Es gibt keinen Beschlagnahmeschutz bei der EPA. Das heißt, wenn jetzt ein Verbrechen vermutet wird, besteht theoretisch die Möglichkeit, auf die EPA auf Antrag zuzugreifen. Die Hürden sind aber sehr hoch. Der Staat kann nicht auf die EPA zugreifen. Also nicht mal die Krankenkassen können zugreifen. Nein.
Gesundheitsdaten digital, was bringt die elektronische Patientenakte? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Hausärztin Karin von Mücke, mit Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Dunja Kleiß von der Barmer Krankenkasse Rheinland-Pfalz-Saarland. Lassen Sie uns doch nochmal drauf schauen, wie die elektronische Patientenakte im Alltag funktioniert. Frau Mücke, Sie haben jetzt gesagt, Sie konnten es noch nicht testen in den paar Tagen, wo es jetzt richtig losgeht offiziell. Aber wie genau würden Sie die denn gerne nutzen wollen und was davon funktioniert?
Also ich hätte gerne eine schnelle Akte, die sich schnell öffnet, wo ich keine Sanduhr anschauen muss, wo die Befunde mit einem Klick sofort oben sind, also benutzerfreundlich, intuitiv, sicher, keine Abstürze. Dann hätte ich gerne eine übersichtliche Auflistung der Medikamente und es gibt keinen Medikamentenplan, sondern nur die Medikamentenliste, also einfach nur eine Liste. Und die Dokumente müssten benannt werden können, sodass man weiß, von was da drin steht. Also ich habe jetzt einfach nur eine unübersichtliche Liste. Also es wurden leider versäumt, die Benutzer, also die Ärzte und die Patienten vorab zu befragen, was ihre Bedürfnisse sind. Und das wurde auch nicht umgesetzt, sondern es wurden einfach Spezifikationen von der Gematik an die Arztsoftwarehersteller ausgeliefert und die haben das technisch umgesetzt, aber weder bedienungsfreundlich noch, also nicht nutzerfreundlich, nicht schnell, nicht intuitiv, nicht übersichtlich und so weiter. Und also ich würde mal von einer Bananensoftware sprechen, die beim Anwender reift. Also wir haben unglaublich viele Fernwartungen gemacht und Korrekturen und Updates und so weiter, damit das irgendwie zum Laufen geht. Und das sollte eigentlich nicht sein, dass die Praxen zusätzlich belastet werden. Also ich würde mir eine Entlastung wünschen und bisher ist es leider noch nicht der Fall.
Wie groß ist denn die Belastung? Oder vielleicht können wir von Kosten-Nutzen-Verhältnis reden. Können Sie dazu was sagen?
Also ich habe keine genauen Zahlen gefunden, da hält man sich auch so bedeckt, aber die elektronische Patientenakte wird seit 2005 entwickelt und die Gesamtkosten, die dadurch entstanden sein könnten, die liegen so um die 14 Milliarden Euro oder mehr. Das ist schon ein Batzen Geld. Und ich glaube kaum, dass man das wieder reinholt oder sparen kann. Die Kosten für die Digitalisierung jetzt, also die Vernetzung im Gesundheitswesen mit Konnektoren und Kartenlesern und der Software, die wurde tatsächlich aus versicherten Geldern bezahlt. Und die Ärzte zahlen, wenn jetzt Fernwartungen sind oder Updates sind, die zahlen für ihre Arztsoftware oder wenn Gerätschaften ausgetauscht werden müssen, das zahlen wir und meine IT-Kosten haben sich in den letzten Jahren explosionsartig vermehrt. Ja, also ich zahle deutlich mehr als früher.
Und das bleibt an Ihnen hängen?
Wir kriegen, wie gesagt, einen Teil erstattet, weiterhin aus versicherten Geldern, was ich eigentlich nicht richtig finde, weil das sind ja kein, es kommt ja nicht der Versorgung direkt zugute, diese Digitalisierung. Also das fehlt ja dann in der direkten Versorgung. Das ist ja nur ein mittelbarer Zweck. Und ja, das wird so bleiben. Also es wird weiter Kosten generieren und mit jedem weiteren Tool, was wir kriegen, mit jeder weiteren Anwendung, kommen weitere Kosten dazu, richtig?
Man hat das Gefühl, das Ganze ist nicht so aus einem Guss. Die Krankenhäuser, die sind noch gar nicht dabei oder nur ansatzweise. Wie soll das funktionieren? Gerade von den Krankenhäusern kommen ja oft wichtige Daten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Kann das jemand von Ihnen erklären?
Das ist ja als Hochlauf, als Schritt für Schritt ja Anschluss und Befüllen gedacht. Ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück. Die ursprüngliche Idee war ja, dass die Patienten oder die Versicherten auf Wunsch eine Akte eingerichtet bekommen. Das hat man auch eine Zeit lang so praktiziert. Es gab auch Menschen, die das genutzt haben, die aber ganz wenig davon hatten, weil sie nicht befüllt worden sind. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und eine Akte, die halt nicht befüllt wird, da waren dann Daten aus der, die Krankenkassen haben Daten reingeschickt, eine Behandlungshistorie, aber sie wurde halt von Ärzten und Krankenhäusern nicht befüllt. Und ich glaube, das ist auch die Ursache gewesen, warum man halt die Änderungen dahingehend vom Gesetzgeber gezogen hat, indem man gesagt hat, so jetzt wird man eine Akte einrichten. Alle Rechte sollen trotzdem beim Versicherten bleiben, aber er muss halt aktiv sich darum kümmern, wenn er sie nicht nutzen möchte. Ich denke, grundsätzlich bringt die Akte auch dann wirklich was, wenn sie Bestandteil in der Behandlung wird und wenn sie nicht als gesondert zu befüllende Akte, die man ja unter gewissen Voraussetzungen sich anschaut, nutzt. Also da kann ich jetzt wirklich die Ärzteschaft gut verstehen, die sagen, das muss ja anwenderfreundlicher werden. Und ich denke, das ist auch das, was jetzt weiterentwickelt werden muss, auch im Zusammenhang mit den Praxissoftwaren, dass das miteinander korrespondiert und dass nicht ein und dieselbe Information an verschiedenen Stellen bearbeitet werden muss, sondern dass das ineinander greift.
Mhm. Also die bundeseigene Firma Gematik und alle, die Technik zuliefern, die sind ja schon seit Jahrzehnten, könnte man fast sagen, damit beschäftigt, herausgekommen ist, was anscheinend wenig benutzerfreundlich und nicht besonders gut strukturiert ist. Bananensoftware und verschüttete Milch haben wir schon gehört. Wer steckt denn hinter dieser IPA-Technik und ist dafür verantwortlich?
Vielleicht darf ich vorher noch die Sicht der Versicherten auf ihre Daten schildern, weil die ist aus meiner Sicht deutlich, ich finde, einfacher, weil es gibt Behandlungshistorien da drin, wo ich nachvollziehen kann, was ist mir in den letzten Monaten verordnet worden, was ist mir in den letzten 3 Jahren verordnet worden. Die werden im Moment überwiegend gespeist aus den Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Aber da habe ich eine Struktur drin, wo ich als Patient relativ Gutes nachvollziehen kann. Und so würde ich das. Und wenn korrigieren Sie mich, wenn ich da auf dem falschen Dampfer bin, aber ich denke, die Ärzte können auch auf diese Behandlungshistorien zugreifen.
Also wie gesagt, noch ist die EPA fast leer und das wird sich nach und nach füllen und wir werden darauf zugreifen können, aber es wird dauern, bis es irgendwann Nutzen entfaltet. Ich glaube, den meisten Nutzen werden multimorbide ältere Menschen haben, also die viele verschiedene Krankheiten haben und viele verschiedene Medikamente einnehmen, vielleicht nicht so gutes Gedächtnis haben, sich nicht erinnern können und wenn man da reingucken kann, das ist schon hilfreich. Ja, also das zum Beispiel eine Gruppe, glaube ich, die davon profitiert.
Ich hätte trotzdem gerne noch mal die Frage geklärt, wer steckt denn hinter dieser EPA-Technik? Da ist ja schon sehr viel Geld reingeflossen über die letzten Jahre.
Also die Gematik ist die zuständige Gesellschaft. Die wird zu 51% vom Bund getragen. Dann gehören dazu die gesetzlichen Krankenkassen, die private Krankenkassen und die Ärzteschaft in Form von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und diese Gematik-Gesellschaft ist für die technische Umsetzung zuständig und für die Datensicherheit des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also des BSI.
Und wer verdient da gut dran?
Also das fließt in die Hersteller der Hardware, also Konnektoren, also das sind diese Router, die Kartenleser, die Arztsoftwarehersteller und das sind oft die gleichen und natürlich IT-Dienstleister, die uns dann die ganzen Gerätschaften installieren und die Fernwartungen machen.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann kann man sagen, dass Menschen, die dem Gesundheitsminister, dem damaligen Spahn, nahe standen, da besonders gut dran verdient haben. Lobby Control Korrektiv hat darüber berichtet und das alles zulasten der Menschen, die versichert sind.
Ja, also die Kosten für die Konnektoren am Anfang, das sind ja praktisch kleine Router, so wie Fritzboxen. Das ist ja eigentlich nichts sehr Kompliziertes und die Kosten waren extrem hoch und die wurden tatsächlich aus versicherten Geldern bezahlt. Und die Kosten wurden dann geringer. Also im Laufe der Zeit wurden die Geräte etwas günstiger.
Also wir erwarten uns als versicherten Vertreter auf die Dauer hier schon Vorteile, auch finanzielle Vorteile für Patienten, indem halt Doppeluntersuchungen vermieden werden können, Komplikationen reduziert werden können. Über weitere Services, die damit eingebunden werden, sind, dass hier auch effizientere Prozesse und bei Multimorbiden, wie Sie eben sagten, auch qualitativ Verbesserungen in der Behandlung stattfinden können, sodass wir hier, das kann ich jetzt nicht gegenrechnen, aber auf jeden Fall Synergien und positive Effekte im Laufe der Zeit hier auch erwarten.
Mhm. Wir haben gerade von der Technik noch geredet. Sie sagen, Frau Kleis, Sie erwarten sich da auch Einsparungen, was ja ganz gut wäre, weil Sie haben als Krankenversicherung einen Großteil von Kosten übernommen, als diese Konnektoren, diese Hardware nochmal ausgetauscht wurde. Nach öffentlichem Druck von der Fachzeitschrift CT und dem Chaos Computer Club. Erst danach hat die Gematik erlaubt, dass es wieder softwarebasierte Update-Lösungen auch gab und die nicht ausgetauscht werden mussten. Haben Sie nichts dagegen, wenn das Geld Ihrer Mitglieder so verprasst werden oder haben Sie da keinen Einfluss drauf?
Also wir wollen und wir müssen auch das Geld unserer Versicherten so effizient wie möglich verwenden. Und allerdings, wenn es technische Entwicklungen gibt, die hier umgesetzt werden müssen, dann sind das Kosten, die aufwendig sind und die, um das Projekt weiter zu betreiben, dann am Ende auch finanziert werden müssen. Also vom Grundsatz her sehen wir da schon, dass es den Versicherten zugutekommen soll und dass deswegen auch die Finanzierung hier stattfinden soll. Aber natürlich muss das so effizient wie möglich geschehen sein und da brauchen die Kassen auch aus unserer Sicht ein größeres Mitspracherecht.
Die Krankenkassen, also jede von den 95 gesetzlichen Krankenkassen hat jetzt zum Beispiel eine eigene App entwickelt. War das nötig?
Nein, aus unserer Sicht natürlich nicht. Da spielt ohne Zweifel auch noch rein, dass wenn ich jetzt als Verbraucher mich geradezu verliebe in so eine Oberfläche, ich unter Umständen sogar gehindert werde, die Kasse zu wechseln, weil ich mir sage, ach, die ist so toll. Und natürlich bedarf es da nicht Dutzender von verschiedener Oberflächen. Es ist schön, wenn Kassen sich da in den Wettbewerb stellen, aber eher wegen was anderem. Und insofern, ja, es ist natürlich aus Verbrauchersicht ganz, ganz bedeutsam, dass man mit dem Geld der Verbraucher hier tatsächlich sehr sorgfältig umgeht. Zumal dann, wenn halt der Bedarf der Verbraucher nur bei einigen Prozent liegen wird, nicht bei 100%, ganz sicher nicht. Und das dann eben aber zumindest, wenn schon das Geld der Verbraucher mit lockeren Händen ausgegeben wird, dann eben auch informiert und beraten wird, für wen ist es und für wen ist es nicht so richtig gut.
Also das Geld wird mit lockeren Händen ausgegeben, sagen Sie. Also Großteil der Digitalisierungskosten tragen die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen. Das haben wir schon gesagt. Finden Sie das grundsätzlich in Ordnung, Herr Kriebel, oder gäbe es da eine Alternative?
Naja, also die Alternative, die habe ich ja schon benannt, dass eben ab 2021 jeder, der eine EPA wollte, eine haben konnte. Und gegebenenfalls hätte man den gesetzlichen Rahmen dann durchaus auch anpassen können. Und natürlich gibt es auch viele Verbraucher, die sagen, ja, natürlich für Forschungszwecke, für die Entwicklung von neuen Medikamenten stelle ich gerne meine Daten zur Verfügung. Das ist ja nicht so, dass die Verbraucherschaft sagt, nee, auf gar keinen Fall. Und derjenige, der eben so etwas machen möchte, der sollte über eine einfach zu handelnde Möglichkeit eben dann auch da eine Freischaltung machen können, ohne dass eben der Weg herumgedreht ist. Wenn ich es nicht haben möchte, dann muss ich mich regen. Und es muss eben tatsächlich verbraucherorientiert sein. Von der Frage Bedarf über die Frage Handeln, muss es eine Smartphone-Lösung sein? Geht es nicht einfacher? Wie kann die Lösung sein? Einfach, sodass ich auf das, was für mich gespeichert ist, schnell und einfach zugreifen kann. Das sind Dinge, die eben berücksichtigt werden hätten sollen und auch jetzt für die Zukunft werden sollen.
Genau, das bringt uns zu der Frage, wie kriegt man das Ding jetzt richtig ans Laufen? Also weg mit der Bananensoftware, weniger verschüttete Milch, vielleicht auch mit Blick auf andere Länder, die das hinkriegen. Was würden Sie vorschlagen?
Also man hätte das mit den Anwendern und mit den Patienten entwickeln sollen. Und wir brauchen eine Lösung, die schnell ist, die stabil, technisch stabil läuft, die für Patienten und für Ärzte intuitiv bedienbar ist, die übersichtlich ist, die eine gute Suchfunktion hat. Und mein Wunsch wäre gewesen, das erstmal als eine reine Behandlerakte für Ärzte, Patienten und Krankenhäuser zu machen. Und alles, was Forschung ist und so weiter, kann man später machen. Also irgendwie wollten die eierlegende Wollmilchsau und wollten alles gleichzeitig. Und es ist keine wirkliche patientengeführte Akte, weil die meisten können sie nicht führen. Eine arztgeführte Akte ist es aber eigentlich auch nicht, weil die Patienten können ja was löschen. Und so ist ein bisschen was fehlt eigentlich immer. Und das, ich hätte mir einfach gewünscht, eine vernünftige Akte erstmal für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser. Und dann hätte man weitere Funktionen nach und nach dazu nehmen können. Mhm. Das wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen.
Jetzt haben wir das Ding so, wie es ist, am Start. Was könnte man denn jetzt noch ändern? Möglichst schnell, möglichst zügig, was wäre da denkbar, damit das läuft und auch seinen Nutzen hat für alle Beteiligten?
Also unsere Zielsetzung an der Stelle ist, dass wir immer mehr mit unseren Versicherten ins Gespräch kommen und unsere Angebote immer weiter ausweiten. Wir arbeiten hier an verschiedenen Formaten, es gibt in Rheinland-Pfalz zum Beispiel die digitalen Kümmerer, dass wir hier informieren, die mit einbinden in die Beratung der Versicherten, damit die wirklich auch ihre Möglichkeiten, die Akte zu verwalten und zu führen, kennenlernen und die auch nutzen, um hier mehr Aktivität auch an der Seite zu ermöglichen und die Versicherten zu befähigen, die auch in ihrem Sinne zu nutzen. Mhm. Und auch, man kann auch jederzeit später noch entscheiden, okay, ich brauche die nicht und kann sich dagegen entscheiden. Man kann allerdings auch später jederzeit sagen, huch, ich habe mich mal dagegen entschieden und merke, jetzt wäre doch sinnvoll. Dann kann man auch sagen, ich möchte jetzt eine Akte, aber dann wird sie halt erst ab dem Moment gefüllt, wo man die Entscheidung trifft.
Aber was ist mit der Technik, die muckt? Wer ist dafür verantwortlich, das ins Lot zu bringen?
Das ist zum einen die Gematik. Ich denke, da müssen alle Beteiligten in der Weiterentwicklung, die Krankenkassen, aber auch da ist die Ärzteschaft mit beteiligt. Die Fehler, wie es im Prinzip bei jeder Software und bei jeden digitalen Anwendungen ist, und die Verbesserungspotenziale rauszufinden und diese Dinge weiterzuentwickeln.
Die EPA, die könnte ja in Zukunft, wenn sie denn mal richtig läuft und die ganzen Kinderkrankheiten überwunden sind, noch einiges andere können. Also zum Beispiel eigene Informationen der Patienten mit aufnehmen, Blutdruckwerte, die man selber misst zum Beispiel, oder Erklärungen zu Organspenden, Infos über Vorsorge, Vollmachten und so weiter. Was würden Sie sich denn noch wünschen, was da möglich wäre? Herr Krieble, ganz kurz, letzte Frage an Sie.
Ja, das ist ja die Grundidee, dass die EPA den papiernen Ordner ersetzt für Verbraucher, die eben sagen, na, papierner Ordner ist nicht mehr meins oder ich kann keine Ordnung halten. Dann ist selbstverständlich, dass alles, was mit Gesundheitsinformationen zu tun hat, in so eine EPA reinkommen und natürlich auch das, was ich selber für mich erstelle. Und deshalb bedarf es der Information, der Beratung zum Bedarf, wo ich dann eine richtig große Fundgrube habe, wo ich dann eben mit meinen Ärzten auch entsprechend arbeiten kann und dann eben auch gesundheitliche Vorteile haben kann.
Da haben wir noch was vor uns. Gesundheitsdaten digital, was bringt die elektronische Patientenakte? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Wirtschaftswissenschaftler Dr. Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Dunja Kleis, der Landesgeschäftsführerin der Barmer Krankenkasse in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, und mit Dr. Karin von Mücke, Hausärztin und Fachärztin für Innere Medizin in München. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.